Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Es tut mir leid, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Jedenfalls nicht auf diesem Kanal. Ich war aber nicht untätig in Sachen Podcasting, denn ich habe ein Buch über Podcasting geschrieben. Das ist gerade beim MITP Verlag veröffentlicht worden. Für dieses Buch hatte ich auch Tobi Bayer per E-Mail ein bisschen ausgefragt. Und zwar über seinen Einschlafen-Podcast. Um genau zu sein, über seinen Podcast auf YouTube. Und genau darüber habe ich für Sie nun noch einmal mit ihm per Skype gesprochen. Wie groß der Aufwand ist, die Episoden zusätzlich auf YouTube zu veröffentlichen, über seine Erfahrungen damit und über die anderen Kanäle, die er nutzt, um viele Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Die erste Frage gilt allerdings seinem Zeitmanagement. Tobi, wir treffen uns jetzt so spät bei Skype, weil du gesagt hast, du musst den Einschlafen-Podcast noch aufnehmen. Hast du da ein festes Ritual oder nimmst du den immer erst abends auf, damit es zum Thema passt?
Das wäre natürlich naheliegend. Tatsächlich ist der Einschlafen-Podcast für mich ja nur ein Hobby beziehungsweise eine Nebenbeschäftigung. Und ich habe in meinem restlichen Leben durchaus noch einen Vollzeitjob, der mich den ganzen Tag über einspannt. Und ich bin einfach immer erst spätabends zu Hause, so gegen 7:30. Und komme dann immer erst um 8:30 dazu, meinen Hobbys zu frönen. Und der Einschlafen-Podcast wird dementsprechend halt immer erst am Abend aufgenommen. Ja, ein Ritual ist es trotzdem, weil ich mir das ja angewöhnt habe, das regelmäßig zu machen. In den Anfangstagen, Monaten habe ich das noch irgendwie sehr unregelmäßig mal hier, mal da gemacht. Dann hatte ich eine sehr lange Zeit, wo ich das regelmäßig einmal die Woche gemacht habe. Mittlerweile bin ich auf alle 2 Wochen zurückgegangen, weil ich da ja noch diesen anderen Podcast mit dem Holger Klein zusammen mache und mir das einfach zu viel geworden ist. Aber so mit dieser Regelmäßigkeit kriege ich das am besten in meinen Arbeitsalltag und Hobbyalltag integriert.
Ja, großartig, dass du wirklich so aktiv bist. Ganz toll. Und ich möchte in erster Linie heute mit dir sprechen, weil deine Episoden auch immer auf YouTube veröffentlicht werden. Und immer weiß ich jetzt gar nicht, hast du das von Anfang an so gemacht?
Nee, das habe ich noch nicht von Anfang an so gemacht. Ich bin irgendwann auf das Projekt Auphonic gestoßen. Auphonic ist ein Webservice, der eigentlich zur automatischen Aufbereitung der Audiodateien dient. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal vorgestellt in deinem Podcast?
Ja, genau, auf meinem Blog.
Ja, ist ein ganz tolles Ding, kann man bis zu 2 Stunden im Monat kostenlos benutzen. Und drüber ist halt so ein Freemium-Modell. Und ich glaube, der eigentliche Sinn und Zweck von Auphonic ist, dass man eine Sprachaudiodatei hochlädt und die wird halt automatisch bearbeitet, sodass die Sprache immer gleich laut klingt. Wenn man mehrere Sprecher hat, klingen die auch alle gleich laut und so. Und es geht halt um Audioaufbereitung. Das finde ich ganz klasse und funktioniert auch super für mich. Für mich ist es aber noch viel wertvoller, dieser Dienst, weil er mir ganz viele Arbeitsschritte abnimmt, die ich sonst alle manuell gemacht habe, nämlich das Einpflegen von Metadaten in jede Episode. Ne? Wie ist der Titel, wie ist der Autor? Das ist ja jedes Mal gleich. Und ich habe da in Auphonic mir ein Template erstellt, wo alles schon vorausgefüllt ist. Episodenbild und alles Mögliche, alles, was immer gleich ist, ist vorausgefüllt. Und wenn ich eine neue Episode mache, muss ich nur den Titel, Untertitel und Description ausfüllen. Wenn ich ein Episodenbild habe, lade ich das eben noch hoch. Und irgendwie das mit den Kapitelmarken geht auch ganz einfach in Auphonic. Und dann drücke ich auf hier los, mach mal. Und der macht mir dann nicht nur das Audio schön sozusagen, sondern rechnet auch die verschiedenen Audioformate runter, also MP3 und AAC. Und Opus biete ich da an und lädt sie dann auch gleich an die richtige Stelle auf meinen FTP-Server. Und ich kann dann einfach direkt in meiner Publikationssoftware sagen, jetzt veröffentliche das und fertig. Das also ganz viele Arbeitsschritte nimmt es mir ab. Und da kommt eben dann auch YouTube mit rein. Irgendwann hat der Georg Holzmann von Auphonic einen YouTube-Export implementiert, der nimmt das Episodenbild oder das Podcastbild sozusagen als Standbild. Es funktioniert sogar mit Kapitelmarkenbildern. Ne? Man kann dann auf Phonic Kapitelmarken anlegen und zu jeder Kapitelmarke kann man ein Bild einstellen. Und dann wird halt für die Dauer des Kapitels wird dann das Kapitelmarkenbild eingeblendet in das Video und dann automatisch zu YouTube hochgeladen. Dafür muss man einmal seinen YouTube-Account freischalten lassen für besonders lange Videos, wenn man zumindest längere Podcasts hat als 5 Minuten. Ich glaube, das ist so das Maximum, was man normalerweise hochladen kann. Und dann einmal auf Phonic mit YouTube verbinden, über OAuth oder sowas. Sodass auch Phonic da auch reinschreiben darf. Und ich mache da halt jetzt gar nichts mehr. Ich habe das einmal eingerichtet und habe das in meinem Auphonic Preset eingestellt, dass das bitte immer auch nach YouTube gehen soll. Und deswegen kommt das halt so kostenlos automatisch mit. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das tue.
Und hattest du am Anfang ein bisschen Bedenken, weil YouTube ist ja nun doch eine Videoplattform, obwohl man mittlerweile da schon relativ viel Audios findet. Hattest du da so ein bisschen Bedenken, dass man dir das krumm nimmt vielleicht? Dass jemand sagt, das bewegt sich ja gar nicht, das Bild.
Nee, wer soll mir das denn krumm nehmen? Also ich kenne sehr viele Leute, die YouTube zum Hören benutzen, die darüber Musik hören und sich dann eine Playlist zusammenstellen von Musikvideos und das Fenster, das Videofenster aber gar nicht betrachten, sondern einfach nur die Musik.
Stimmt, das Musik ist ja auch nur zum Hören.
Verbreitet sich immer weiter. Es gibt auch ganze Hörbücher auf YouTube und das hätte mich gewundert, wenn mir das jemand krumm nimmt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe mich nur schon durchaus vorher gefragt, ob jemand diesen Kanal nutzt, denn im Wesentlichen ist YouTube für mich noch ein weiterer Kanal, über den ich meine Audioinhalte verbreiten kann. Zusätzlich zu der Webseite, die ich habe und der Einträge des Podcasts in den verschiedenen Verzeichnissen, so dass man das mit den Podcatchern hören kann, bin ich jetzt eben auch in YouTube auf. Eigentlich ist es SEO, eigentlich Suchmaschinenoptimierung, denn nicht jeder benutzt Google zum Suchen, sondern viele Leute, die vielleicht gerade was hören wollen, geben das in YouTube ein, weil sie gerade was zum Schlafen suchen und dann gibt man Schlafen in YouTube ein und findet dann halt vielleicht den Einschlafen-Podcast. Also das wäre halt so der Weg dahin. Ich glaube nicht, dass es viele Einschlafen-Podcast-Hörer gibt, die vorher immer einen Podcatcher benutzt haben und jetzt sagen, oh, jetzt gibt es das auch auf YouTube, jetzt höre ich das auf YouTube. Also das gibt es, glaube ich, nicht. Auch ein weiterer Zugangspunkt.
Also YouTube hat ja auch tolle Statistiken. Verfolgst du das ein bisschen? Also guckst du rein, wann die Leute abbrechen und solche Geschichten? Das kann man ja alles auf YouTube sehen. Oder guckst du dir einfach nur mal die Downloadzahlen an und wie gehst du damit um?
Ich habe das anfangs gemacht. Anfangs habe ich da regelmäßig geguckt, wie sich so die Analytics entwickeln. Und das ist ja wirklich sehr schick, was die da haben. Gerade so die Information, wie lang wird denn eine Episode gehört und wann hören die Leute auf zuzuhören, das war sehr interessant. Und jetzt gucke ich unregelmäßig mal rein, wie viele Abonnenten ich denn eigentlich gerade habe. Und ich gucke gerade jetzt rein, interessanterweise ist es gerade ein bisschen gestiegen im letzten Monat. Jetzt habe ich da 962 Abonnenten. Das ist natürlich im Vergleich zu den Downloads, die ich von meinen Audiodateien habe, lächerlich gering.
Ja, ich hab mal die Episode 372 mir rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, warum diese. aber da habe ich gesehen, hast du über den Feed 35.000 Downloads. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Und auf YouTube etwas über 300.
485 Aufrufe sind es da aktuell.
Ah ja.
Genau, ja, das ist
Ist schon ein bisschen her, dass ich mir das notiert habe. Aber es ist ja quasi ja ein Zehntel davon. Ein Zehntel. Es ist schon spät, ich kann nicht mehr rechnen.
Es ist ein Hundertstel davon. Das ist recht gering. Das stimmt. Interessanterweise habe ich trotzdem auf YouTube dann wiederum Feedback-Kanäle, wie ich sie auf der Webseite zwar habe, aber wo sie nicht genutzt werden. Ich bekomme relativ wenig Kommentare im Blog. Das geht, glaube ich, allen Podcastern so. Also gibt sehr wenige Podcaster, Doch, der Holger Klein. Bei Vrindt gibt es relativ viele Kommentare zu den Podcast-Episoden. Ansonsten sehe ich das sehr selten. Und ich bekomme nahezu gar keine in meinem Blog. Ich bekomme relativ viel Feedback auf Facebook und ein bisschen auf Twitter. Und auf YouTube aber eben auch. Also besagte Episode 372, die hat immerhin halt 4 Kommentare. Mhm. Die Episode danach, 73, hat 5 Kommentare. Und da gibt es ja auch diese Daumen-Hoch-Daumen-Runter-Funktion. Die wird auch genutzt. Mhm. Jetzt nicht intensiv, aber so die Geburtstagsepisode von letzten Monat, die hat immerhin 15 Daumen hoch bekommen und auch einen Kommentar. Und das ist anteilig anhand der Leute, die das aufgerufen haben, dann doch recht viel. So, das finde ich ganz nett.
Ja, klar, es ist nett. Und vermutlich hängt es auch damit zusammen, kann ich mir vorstellen, dass man dann eben vor der Plattform sitzt, vor YouTube sitzt. Mhm. Und wenn man den Podcast hört, den hört man ja dann irgendwie, weiß ich nicht, über Smartphone und dann selten direkt auf dem Blog. Also man muss dann immer wieder den Weg zum Blog gehen, um dann zu kommentieren.
Genau, der Medienbruch ist härter.
Ja, genau, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch auch noch. Du hattest jetzt 6 Jahre einen Schlafen-Podcast.
Letzten Monat, ja, danke schön.
Hattest du dir mehr Hörer erwartet oder auf YouTube?
Nee, also ich hab für den gesamten Einschlafen-Podcast nie erwartet, dass das so groß werden würde. Also gefühlt ist es sehr, sehr groß, was die Hörerzahlen angeht.
Ja.
Ich bin da jedes Mal wieder überrascht, wie viele Leute sich das anhören. Es scheint ein großes Bedürfnis zu sein, einzuschlafen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren für viele Leute. Es gibt ja doch noch sehr viele Hörer, die es für ein Gerücht halten, dass ich tatsächlich Immanuel Kant vorlese, weil sie soweit noch nie gekommen sind. Das ist beachtlich. Und bei YouTube habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts erwartet. Ich habe das einfach nur ausprobiert, um zu gucken, was mag wohl passieren. Also ich dachte, es ist ein weiterer Kanal, vielleicht ist das irgendwie hilfreich für irgendwen. Ich probiere es einfach aus, es kostet nichts und es ist kein Aufwand. Also es war einmal ein Richteraufwand von, was weiß ich, einer halben Stunde und dann war es das. Und seitdem befüllt sich das von allein und ich muss relativ wenig tun. Ich schaue natürlich immer mal nach Kommentaren und das ist natürlich auch ganz nett, dann auf die Kommentare zu reagieren. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Community-Management, aber das Einstellen ist halt gar kein Aufwand und deswegen ist jeder einzelne Zuschauer auf YouTube, jeder einzelne Hörer, ist halt irgendwie ein Zugewinn und eine Freude für mich. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Also das ist nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Wie gesagt, es ist ein Hundertstel von dem, was ich dann sowieso auf den anderen Kanälen habe. Nichtsdestotrotz sind 400 Hörer pro Episode auf YouTube natürlich nochmal irgendwie ein schönes Extra.
Also. Ja klar, das hat mancher Podcaster nicht mal über sein Feed.
Das stimmt auch.
So, also von da ist das schon klasse.
Nee, habe ich nicht mehr erwartet. Also diese ganzen YouTuber, die es heutzutage gibt, die irgendwelche Spiele beraten oder ihren Daily-Podcast da machen, hier Le Floyd, ja. Der Nachrichten-Podcaster, der jetzt auch die Kanzlerin interviewen durfte, ja. Die haben natürlich also eine unfassbar viel größere Reichweite als das, was wir Audio-Podcaster überhaupt, wenn wir alle unsere Feeds zusammenlegen, haben wir nicht so viel wie einer von denen, glaube ich irgendwie. Ein erstaunliches Phänomen. Da habe ich aber natürlich überhaupt nicht erwartet, dass sowas passiert.
Ja. Du hast ja sowieso auch eine hohe Medienpräsenz. Ich habe so einen Alarm und bekomme immer E-Mails, wenn irgendwo im Internet das Wort Podcast auftaucht. Und deiner taucht unheimlich oft auf.
Ist das so? Ich habe das gar nicht
gefunden. Also in irgendwelche Zeitschriften, die dann darüber berichten oder so. Ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend.
Ja, einiges davon bekomme ich selber gar nicht mit oder erst später, wenn dann ein Hörer von mir drauf stößt. Und dann kriege ich dann auch mal so Zuschriften. Hier, Tobi, du warst übrigens hier und da erwähnt. Aha. Und das überrascht mich. Also einige sprechen mich vorher an und wollen dann auch was wissen. die immer gleichen Fragen, wie kommt man denn auf so eine Idee, sind dann ganz lustig, aber ja, viele schreiben halt auch einfach so, dann aber nicht exklusiv über einen Einschlafen-Podcast, sondern allgemein über Podcasting, und ja, kann schon sein, dass ich da überproportional viel vorkomme, aber ich bin ja nun nicht der einzige Podcaster in Deutschland. Gibt's ja zum Glück noch viele andere, die ich
ja hatte. Ja, aber finde ich schön und bemerkenswert. Du hast jetzt auch noch ein richtiges Video auf deinem Blog und natürlich auf YouTube, nämlich ein Erklärvideo, ein ganz tolles Video, wo erklärt wird, wer du bist und was der Einschlafen-Podcast ist. Das hat auch schon mittlerweile über 22.000 Aufrufe oder fast 22.000. Wie sind deine Erfahrungen damit? Also bekommst du da auch Feedback zu? Und
da bekomme ich jetzt gar kein explizites Feedback mehr zu. Also die Idee hatte ich schon lange, dass ich nochmal in einem Video kurz erkläre, was der Einschlafen-Podcast eigentlich ist. Aus zweierlei Gründen wollte ich gerne dieses Video haben. Einerseits wollte ich das gerne auf der Homepage haben, weil Menschen, die auf eine Podcast-Homepage stoßen, durch Zufall oder weil sie hingelenkt werden, und die aber Podcast nicht kennen als Konzept, die sind erstmal überrascht oder verwirrt oder weiß ich nicht. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht kann ich mit einem Video diese Menschen besser abholen. Und vielleicht klicken sie eher bei einem Video auf Play als bei einem Audio auf Play. Und wenn dann irgendwie auf der Startseite ein Video verlinkt ist, wo erklärt wird, worum geht's hier eigentlich, hielt ich das für eine gute Idee. Und der andere Punkt ist die App, die ich habe im Android Store. Es gibt ja eine Einschlafen-Podcast-App, wolltest du, glaube ich, auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Da gibt es die Option im Android-Store, wie heißt der, Google Play-Store, ein Werbevideo einzubinden. Ja, da kann man so Grafiken hochladen und Beschreibungstexte und alles Mögliche und eben auch ein Video. Und das wird dann eben, wenn man mit einem Android-Gerät im Play-Store zu dieser App hin navigiert, wird das oben angeboten. Hier, wenn du mehr über diese App wissen willst, dann klick hier auf Play. Und da wollte ich eben auch gerne ein Video haben, damit man da eben auch sich das angucken kann, worum geht es denn hier in dieser App eigentlich.
Das ist aber ein anderes Video, oder ist das?
Das ist genau das gleiche Video. Und der Grund, warum das auch egal ist, dass es das gleiche Video ist, ist, dass ich in diesem Video eher erkläre, warum es den Podcast gibt. Also die Value Proposition stelle ich halt ganz an den Anfang. Was hat man davon, den Einschlafen-Podcast zu hören? Und dann erkläre, was es ist, also wie das funktioniert, dass es halt eine Audiosache ist und dass man sich da regelmäßig was anhören kann. Und ganz am Ende von dem Video erkläre ich auch noch, wie man das konsumieren kann. Und da erwähne ich, glaube ich, auch die App, dass es das eben auch gibt, dass es aber eben auch andere Wege gibt. Und das mache ich ganz bewusst, um den Leuten zu erklären, es gibt verschiedene Wege. Du musst jetzt nicht auf diese App vertrauen. Du kannst ja auch einen Podcatcher installieren, die Webseite benutzen. Mittlerweile bin ich ja dann eben auch auf YouTube und irgendwie im iTunes Store und bei Spotify und Deezer, und es gibt halt tausend verschiedene Wege, den Podcast zu hören, und es ist vollkommen egal, welchen Weg man wählt, weil der Inhalt ist halt immer der gleiche.
Also das Erklärvideo finde ich eine ganz großartige Idee, und ich glaube, der Gedanke, den du dabei hattest, dass eben die Leute gar nicht so richtig wissen oder manche eben gar nicht so richtig wissen, was soll ich denn jetzt hier und was passiert, wenn ich jetzt hier auf den Play-Button klicke, dass es bei so einem Video eben schneller angeklickt ist. Und das Video ist so nett gemacht und so toll, dass man dann auch ganz schnell sagt, na, da muss ich aber jetzt auch mal reinhören. Also
ja, da hatte ich auch ganz viel Glück, dass die beiden Video-Experten mir dieses schöne Zeitraffer-Video noch gemacht haben. Das war ganz großartig.
Ja, das ist wirklich toll. Und hast du denn über die App, kannst du sehen, wie viele Hörer du darüber quasi hast?
Über die Android-App?
Genau, über die Android-App.
Genau, die hat ja einen eigenen User-Agent, um mal kurz technisch zu werden. Und dadurch kann ich in den Logs, die ja öffentlich einsehbar sind, von Podseed kann ich halt sehen, wie viele Leute, die einschlafen, Podcast Android App benutzen. Das sind auch überraschend viele, ehrlich gesagt. Ja, also wenn man da jetzt mal auf den letzten Monat seit dem 15.10. jetzt bis zum 15.11.2016 reinguckt, hatte ich insgesamt 186.000 Downloads und 21.000 davon sind über die Einschlafen-Podcast-Android-App.
Wahnsinn, da wird einem ganz weich.
Das ist schon echt viel. Also und da hatte ich erst recht nicht mitgerechnet. Also das war für mich auch eine Suchmaschinenoptimierung sozusagen. Ich wollte Menschen, die im Play Store nach Einschlafen suchen, eben auch einen Weg geben, den Podcast zu finden. Denn Menschen, die nicht wissen, was ein Podcast ist oder dass es überhaupt Podcasts gibt, die suchen ja im Play Store nicht nach Podcast oder nach Antennapod oder nach irgendeinem Podcatcher, sondern es ist ja erstmal diese Transferleistung. Ich finde etwas im Netz, sieht aus, wie könnte man mal reinhören. Es ist ein Podcast, das kann man abonnieren, da kommt regelmäßig was. Abonnieren hat übrigens nichts mit Kosten zu tun. Und es gibt dann generische Podcatcher-Apps, die ganz anders heißen als das, was ich gerade hören will, muss ich mir installieren und dann in dieser App nach diesem Podcast, den ich gerade gefunden habe, suchen. So, das sind ganz viele Transferschritte, dass ein Neuhörer macht das nicht. Ich glaube, uns Podcastern gehen ganz viele Hörer verloren auf diesem Weg von ich entdecke etwas im Netz und ich könnte das regelmäßig auf meinem Smartphone hören. Und deswegen habe ich diese Einschlafen-Podcast-Android-App bauen lassen. Da hat der Daniel Ö von Antennapod hat eben dieses Projekt, also den Antennapod quasi zurückgeschnitten bis auf das Wesentliche, sodass man auch gar nichts anderes damit machen kann, als diesen einen Podcast zu hören. Und ich habe das dann eben nur mit dem Bild versehen und dann veröffentlicht. Und offensichtlich funktioniert das sehr, sehr gut, dass die Leute irgendwie im Android Store dann danach suchen oder mit einem Android-Gerät auf die Einschlafen-Podcast-Webseite kommen und dann teaser ich das eben auch ganz oben an. Du bist hier mit dem Android-Gerät, willst du nicht die App benutzen? Und dann klicken die Leute halt darauf und landen dann bei der App.
Ja, und so. Ich glaube, so eine App runterladen machen die Leute halt relativ hemmungslos. Und wenn die App einmal auf deinem Telefon ist, dann hast du den auch als Hörer.
Nee, das ist nicht unbedingt der Fall. Nee. Also ich sehe das in den Statistiken dieser App, dass sehr viele von denen, die sich die App runterladen, die dann auch wieder löschen. So, das ist ja auch das Ziel. Die Leute sollen ja gar nicht unbedingt diese App benutzen. Das ist ja nicht der beste Podcatcher der Welt, sondern der ist ja sehr, sehr eingeschränkt. Man kann zum Beispiel nur den Einschlafen-Podcast damit hören. Und es gibt ja noch viel mehr tolle Podcasts da draußen, die man auch hören könnte. Man kann auch ganz viele andere Sachen nicht machen. Also Episoden sortieren, sich eine Abspielliste zusammenstellen, selber entscheiden, welche Episoden gelöscht werden. Kann man alles nicht. Sondern es ist die einfachste Podcast-App, die man sich vorstellen kann. Und die ist explizit als Einstiegsdroge designed sozusagen. Deswegen bin ich auch so überrascht, dass so viele Leute dauerhaft diese App benutzen. Und aber es ist natürlich auch nicht verkehrt. Das können sie gerne machen. Die Podcast-App ist aber auch so gebaut, dass sie, also das ist ein Open-Source-Projekt, der Daniel Ö hat das öffentlich gestellt und jeder kann diese Podcast-App für seinen eigenen Podcast anpassen. Ja, dann muss man ein bisschen programmieren, sich einen Android-SDK runterladen und Java runterladen und das einmal umbauen, aber der Umbau selbst ist sehr unkompliziert. Das sind so ein paar Settings, die man ändern muss, eben die Feed-Adresse, der Name, ein paar Bilder, und dann war es das auch schon. Und dann kann man sich halt eine eigene App für seinen eigenen Podcast bauen. Ich habe das auch für einige Leute schon gemacht, aus verschiedenen Gründen. Meistens, weil ich sie einfach sehr gern mag und selber höre und ich sie unterstützen wollte. Andere machen das aber auch für sich selber. Es gibt, man kann irgendwie nach AntennaPod-SP irgendwie in dem Play Store suchen. Da gibt es halt ganz viele von dieser App schon von anderen Leuten, die ich halt nicht selber gebaut habe. Und der Witz ist, wenn ein Nutzer sich mehrere dieser Single-Purpose-Apps, wie ich sie dann immer nenne, also diese, wo nur ein Podcast drin ist, installiert, dann schlägt die zweite, also wenn man die Einschlafen-Podcast-App installiert oder danach vielleicht die Sternengeschichten-Podcast-App, für den Sternengeschichten-Podcast von Florian Freistetter habe ich das auch gebaut, weil der einfach ganz großartig ist. Und wenn man dann die Sterngeschichten-App noch installiert, dann sagt die einem, du scheinst irgendwie Podcasts gerne zu mögen, willst du nicht einen generischen Podcatcher installieren wie AntennaPod? Mhm. Bietet sie einfach an. Und wenn man dann sagt, ja, will ich, dann installiert sie dann den AntennaPod-Podcatcher und die prüft, also AntennaPod prüft bei jeder Installation, gibt es hier irgendwelche Single-Purpose-Apps auf dem Gerät und wenn ja, werden automatisch die Feeds abonniert, sodass man da nicht mal dann suchen muss.
Ach super.
Wo ist denn jetzt das Richtige? So, und das ist quasi dieser Einstiegsdrogeneffekt, den ich damit mit reingedacht habe in diese Single-Purpose-Apps, von der ich allerdings nicht genau weiß, wie gut der funktioniert. Also die Leute, die jetzt die Einschlafen-Podcast-Android-App deinstallieren, da weiß ich nicht, ob sie es tun, weil sie umsteigen auf einen anderen Kanal, also zum Beispiel auf AntennaPod, oder weil sie es einfach blöd finden, soll es ja auch.
Ja, oder weil sie sich ein iPhone gekauft haben.
Oder was auch immer. Also das kann ja die verschiedensten Gründe geben. Das kann ich leider nicht messen, wie viele Leute dann auf diesen Link klicken. Ja, ich möchte gerne AntennaPod benutzen, das jetzt darüber benutzen.
Naja, am Ende ist das ja mit den ganzen Downloads und auch mit der Statistik sowieso etwas schwammig, weil am Ende weißt du nie, ob der auch gehört wird. Ja,
richtig,
also ich lade mir auch sehr viele Podcasts immer automatisch, kommen auf mein Handy und die höre ich dann auch nicht. Ja. Mhm. Aber es ist ja schön, einfach zu sehen, es wird angenommen und es funktioniert. Und ich denke auch, dass so eine App für einen Podcast tatsächlich ein guter Einstieg ist.
Das kann man vielleicht vergleichen mit Twitter oder ja, Facebook vielleicht nicht so sehr, aber Twitter hat ja auch angefangen mit SMS. Mhm. Da konnte man an Twitter teilnehmen per SMS. Da hat man sich irgendwie registriert auf der Webseite und dann konnte man auf der Webseite Twitter benutzen und per SMS Twitter benutzen. So, und dann haben sie irgendwann eine App rausgebracht. Ich weiß gar nicht, für welches Betriebssystem als erstes. Und dann konnte man eben auch per App twittern. Und dann haben sie ihre API geöffnet und dann gab es eben ganz viele Apps, über die man, und so wurden halt immer mehr Kanäle freigeschaltet, über die man dieses Medium Twitter nutzen konnte. Und auch dadurch sind die so stark gewachsen, dass es halt immer mehr Kanäle gab, über die man das machen konnte. Und dann gab es irgendwann JavaScript-Bibliotheken, mit denen man Twitter in die eigene Webseite einbinden konnte und sonst wie was. Und so ähnlich versuche ich das halt, also natürlich nicht auf dem Scale, aber irgendwie mit dem ähnlichen Werkzeug versuche ich das auch im Podcasting zu machen, weil ich halt gerne eine große Reichweite haben möchte, versuche ich so viele Wege wie möglich zu schaffen, um den Podcast zu hören, weil auf jedem Weg findet man dann doch wieder, auch wenn es wenige sind, aber man findet halt neue Hörer, die genau diesen Weg gesucht haben.
Ja, genau. Also ich finde das wirklich absolut vorbildlich, ganz großartig und ich finde es auch spannend, einfach auszuprobieren, wie welche Kanäle so laufen einfach, was die sozusagen bringen. Würdest du sagen, sich jetzt selbst so eine App, worüber hattest du gesagt, kann man das machen?
Man muss die halt einmal bauen sozusagen, also man muss ein bisschen programmieren.
Genau. Muss man viel programmieren können oder kriegt man das auch hin, wenn man kein Informatikstudium hinter sich hat?
Oh, ich weiß von Menschen, die kein Informatikstudium hinter sich haben, die es trotzdem geschafft haben. Man muss halt so ein bisschen technikaffin sein.
Ja.
Man darf keine Angst davor haben, sich eine Entwicklungsumgebung herunterzuladen. Und dann bekommen das auch nicht Techniker hin. Es ist nicht ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter das schaffen würde. Aber das können deutlich mehr Menschen als Informatikstudenten auf jeden Fall.
Ja, super. Und zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Wenn du das relativ kurz beantworten kannst. Wir haben jetzt immer über den Einschlafen-Podcast gesprochen und viele Hörer kennen den aber jetzt vielleicht gar nicht. Nun wäre es natürlich toll, die sollen sich einfach das Video angucken. Aber kannst du vielleicht in wenigen Sätzen erklären, was der Einschlafen-Podcast ist?
Der Einschlafen-Podcast ist ein. Soll ich erklären, was ein Podcast ist? Nee, ne, das kennen deine Hörer.
Nee, das müssten sie jetzt wissen.
Ist ein Podcast, in dem ich meine Hörer von ihren eigenen Gedanken ablenke, damit sie besser einschlafen können. Das ist der Satz, das ist die Value Proposition. Ich mache das, indem ich in einem Monolog möglichst ohne große Aufreger, also nicht gestelzt langweilig, das kommt blöd an, aber halt so in meiner normalen Sprechgeschwindigkeit ohne großartiges Lachen oder Niesen oder also ohne Störgeräusche erzähle ich den Menschen so ein bisschen was mich gerade bewegt oder aus meinem Alltag oder was ich am Wochenende erlebt habe und danach lese ich was vor. Dann nehme ich halt gemeinfreie Bücher. Da ist von Anfang an, also seit 6 Jahren jetzt Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft dabei. Mache ich aber im Wechsel mit anderen gemeinfreien Werken, wie anfangs Nils Holgersson, dann Sherlock Holmes und jetzt die irischen Elfenmärchen von den Brüdern Grimm. Auch der kleine Prinz. Solche Sachen lese ich dann halt vor.
Wie genau. Schön. Und wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
Sehr schön. Die Frage kommt halt immer, die komme ich nicht drum rum, das ist wunderbar. Ich habe meinen Kindern immer vorgelesen. Ich habe 2 Töchter und denen habe ich immer zum Einschlafen vorgelesen. Ich finde Bücher ganz großartig und habe halt irgendwie alles getan, sodass meinen Kindern irgendwie Literatur, Bücher oder Lesen irgendwie von Anfang an naheliegt. Dann habe ich halt, als sie klein waren, auch schon vorgelesen. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, so bei 3 Jahren ungefähr, wo sie auf einmal nicht mehr jeden Abend die gleiche Geschichte vorgelesen bekommen wollen. Also bei uns war das, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, diese Geschichte mit den 2 Hasen, die irgendwie sich ganz doll lieb haben. Oder der Hase mit der roten Nase. Lauter so Kinderbücher, die man halt in 10 Minuten durchlesen kann oder in 5 Minuten durchlesen kann. Und die wollten sie halt immer wieder hören. Gab es dann so 3, 4 Bücher, die sie sich dann immer wieder in Rotation haben vorlesen lassen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie das eben nicht mehr wollen, sondern wo sie dann jeden Abend eine andere Geschichte oder jeden Abend den nächsten Teil von einem längeren Buch vorlesen lassen wollen. Und ich wollte das gerne nochmal aufzeichnen. Also diese kurzen Bücher wollte ich gerne noch einmal aufnehmen mit meiner damaligen Stimme für später, wenn die selber mal Kinder haben, so einfach so als Dokument. Guck mal hier, dein Opa hat mir früher auch vorgelesen und hier sind die Geschichten.
Wie schön.
Das wollte ich aufnehmen. Genau, und weil ich eh schon podcast-affin war, ich hatte vorher schon mal irgendwie einen Podcast mit meiner Band gemacht, irgendwie aus dem Bandraum und sowieso internet-affin und aufnahme-affin durch die Band, habe ich dann gedacht, das könnte man doch vielleicht auch veröffentlichen. Darf man natürlich nicht, weil ich daran nicht die Verwertungsrechte hatte und dann habe ich geguckt, wofür habe ich denn Verwertungsrechte, was ist denn doch langweilig und habe mich an mein Philosophiestudium erinnert und so war dann die Idee geboren und es hat halt einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Am Anfang war das auch noch längst nicht so strukturiert, wie es das jetzt ist. Also jetzt beginne ich ja jede Episode gleich mit genau dieser Value Proposition, die ich dann kurz nenne. Das war früher nicht so. Früher habe ich auch mal mit der Vorlesung angefangen und dann was erzählt. Die waren auch viel kürzer, die Episoden, als sie es jetzt sind. Hat sich halt alles dann entwickelt.
Ja. Ja, super toll. Ich finde es großartig, dass es so einen schönen Podcast gibt. Und ich finde es toll, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt sollten wir einschlafen.
Wahrscheinlich sind die meisten Hörer jetzt schon bei meiner Stimme eingepennt. Das wünsche ich dir nicht.
Also ich bin nicht eingeschlafen und ich finde, du hast eine total angenehme Stimme.
Dankeschön.
Nein, Sie sind nicht eingeschlafen, oder? Ich hoffe, Sie sind motiviert, ebenfalls mal andere Wege zu gehen, um neue Hörerinnen und Hörer für Ihren Podcast zu gewinnen. Oder um überhaupt einen Podcast zu starten. Denn Tobi Bayer zeigt, dass es auch mit einem engen Zeitkorsett möglich ist. Tja, und da bekomme ich natürlich nochmal ein schlechtes Gewissen, dass dieser Podcast fast ein halbes Jahr geruht hat. Ich gelobe Besserung. In den Shownotes finden Sie auf jeden Fall die Links zu Tobis Podcast und zu den anderen Plattformen, die er genannt hat. Und ich schaue mir das mit der App mal genauer an und wenn ich es hinbekomme, schreibe ich dazu einen Blogbeitrag. Außerdem, das kann ich versprechen, schreibe ich Ihnen einen Beitrag darüber, wie Sie in wenigen Schritten mit Auphonic Ihren Podcast auf YouTube veröffentlichen können. Also, es lohnt sich nicht nur, meinen Podcast zu abonnieren, sondern auch meinen Blog. Ja, und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.